ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Und dann taucht man eben ab und zu auch mal so richtig in die Gesellschaft ein und stößt ja immer wieder auf herrlich traditionelle Dinge, die es in dieser tausendjährigen Monarchie gibt.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Biesinger.
Hallo.
Und Imke Köhler.
Hallo.
Das ist heute ein merkwürdiger, ein komischer Tag, eine denkwürdige Folge.
Heute Nacht wird der Bong von Big Ben wieder zu hören sein, obwohl die Restaurierung des Turms am Westminster Palace noch nicht abgeschlossen ist.
Imke Köhler nimmt heute zum letzten Mal eine Folge dieses Podcasts mit uns auf, denn Imke Köhler geht nach 5 Jahren zurück nach Deutschland. 5 Jahre, das ist bei uns so die reguläre Zeit der Entsendung. Das ist ein bisschen traurig, aber wir wollen den Abschied uns allen versüßen mit dem kleinen Best-of aus 5 Jahren. Eben klang schon der Big Ben an. Du hast ein Stück über die Renovierung gemacht. Es waren turbulente Jahre für dich hier in London.
Andy setzt große Hoffnungen in den Brexit, wie die meisten Fischer in England.
We can't be any worse off than we are now.
No, God!
Sagt viel, oder? Ja. Dieser O-Ton, wunderbar.
Hat sich nicht ganz bestätigt.
Also der Fischer, der da sagt, ja, ich wähle für den Brexit, schlimmer kann es eh nicht werden. Und für diese Reportage warst du draußen mit einem Fischer. Wie spannend. Wir wollen später mit dir die 5 Jahre etwas zusammenfassen und analysieren und natürlich ein paar schöne Momente aufleben lassen. Doch zunächst würde ich gerne noch kurz 2 Themen streifen, die wir hier immer wieder aufgegriffen haben, Dauerbrenner sozusagen. Die Königsfamilie, die Krebserkrankung von Kate und der Fall Julian Assange. Imke, in der vergangenen Woche hat Prinzessin Kate bekannt gegeben, dass sie eine Krebsbehandlung aufnehmen musste. Das war für uns mal wieder ein größeres Thema, nicht wahr?
Ja, das war ein größeres Thema, das stimmt und auch zu Recht, denn das hatte ja wirklich auch das Land schockiert, dass innerhalb weniger Wochen die 2. Krebsnachricht kommt aus dem Königshaus. Wir haben ja erst Anfang Februar von King Charles erfahren, dass er sich wegen Krebs behandeln lassen muss. Und Kate ist natürlich deutlich jünger mit ihren 42 Jahren, sehr beliebt, dreifache Mutter. Da schwingen so viele Emotionen mit und insofern war hier das Entsetzen groß in der Bevölkerung und sicherlich auch weltweit bei ihren Anhängern und Fans. Das macht das Thema dann auch für uns Journalisten natürlich sehr groß und insofern waren die 24 Stunden nach der Veröffentlichung ihres Videos durchaus intensiv, um es mal ganz zurückhaltend zu formulieren.
London hat sich so verabschiedet bei dir, wie die letzten 5 Jahre waren.
Ungefähr so, ja. Turbulent, genau. Aber das sind eben dann auch die Momente, wo man als Journalist ran muss, aber auch irgendwie auflebt, weil man weiß, alle wollen jetzt wissen, was ist. Alle schalten nach London und du musst die Lage erklären. Und das habe ich dann eben auch gemacht.
Ja, Gabi, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Wie schätzt du das ein? Wir haben einen König, der Krebs hat. Wir haben Prinzessin Kate, die Krebs hat. Und das alles ja so unter der großen Überschrift, dass eigentlich dieses Königshaus eine Verschlankung vornehmen wollte. Ja. Also die Zahl der Working Royals sich deutlich reduziert hat. Das ist ja eine schwierige Situation, oder?
Ja, da werden jetzt quasi die Grenzen dieser Verschlankung schneller aufgezeigt, als man sich hätte träumen lassen. Prinzessin Anne hat in dem Interview vor einem Dreivierteljahr ungefähr gesagt, sie glaubt nicht, dass das gerade in die richtige Richtung läuft mit dieser Verschlankung, weil ja eben eine Reihe von Working Royals auch sowieso schon rausgefallen waren, Harry und auch Andrew, und das wirklich nur noch eigentlich ein Kernteam war. Und wenn jetzt eben 2 Hauptprotagonisten, eben Kate und der König, und damit einhergehend auch deren Ehepartner. Also Camilla nimmt gerade alles mit, was geht. Also das ist Wahnsinn, ja, was die für ein Pensum hat. Und aber natürlich einen krebskranken Mann zu Hause, muss man sich ja auch vorstellen. Und William hat sich etwas zurückgezogen, muss aber dann auch wieder ran. Dann funktioniert eigentlich das, worauf auch ja die verstorbene Queen immer dieses Königshaus weiter, ja, ich sag mal, begründet hatte, one needs to be seen to be believed. Also es ist der Job der Royals, sich zu zeigen, draußen zu sein, aufzutreten, sich den Menschen zu zeigen, Veranstaltungen zu besuchen, Schirmherrschaften wahrzunehmen, um ihre Daseinsberechtigung zu haben. Und das ist im Moment ein echtes Problem. Und ja, wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht oder ausgeht mit den beiden Erkrankten. Und da müssen sie sich was überlegen.
Da fehlen jetzt letzten Endes 50% und mehr vom Spitzenpersonal. 4 Personen stehen in vorderster Reihe eigentlich. Mhm. King Charles und Camilla und eben Prinz William und Kate. 2 davon fallen aus wegen Krebsbehandlungen. Und wie gesagt, die Partner, hat ja Gabi auch schon angesprochen, kümmern sich jetzt natürlich dann auch um die Erkrankten. Das heißt, es werden viel weniger Termine wahrgenommen als vorher. Und dadurch kann die Monarchie sich auch weniger präsentieren oder das Königshaus kann sie weniger vertreten. Das macht sich schon bemerkbar.
Ist das eine Krise der Monarchie?
Naja, es ist nichts, was an die Monarchie herangetragen wurde als Fragestellung. Also wenn wir sagen, da braut sich jetzt in der Bevölkerung was zusammen, dass die Monarchie abschaffen wollen. Es ist ja was aus dem Inneren heraus, was ihnen Probleme bereitet. Ich wäre jetzt mit diesem Begriff Krise an der Stelle ein bisschen vorsichtig, weil wir noch nicht wissen, wie bald, kann man nur die Daumen drücken, das vielleicht auch überwunden ist und es dann wieder funktioniert. Aber es ist schon ein Problem, wenn ein Königshaus als schwach betrachtet wird. Und ja, man muss sehen, wie sich das entwickelt.
Das wird auch an diesem Wochenende sehr interessant, weil wir natürlich die Ostertage haben mit Gottesdiensten und wer dort wo auftritt, wird mit großem Interesse und nicht nur aus religiösen Gründen verfolgt.
Was ja eine ganz beruhigende Sache ist, ist, dass Charles immer wieder aufblitzt, um es so zu sagen. Also der hat sich eine ganz gute PR-Strategie überlegt, dass er immer mal wieder im Auto gesehen wird. Er hat jetzt auch eine Botschaft zum Grünen Donnerstag, zu einem besonderen Gottesdienst, der hier immer stattfindet, dem Maundy Service, eine Videobotschaft veröffentlicht. Und so stellt er sicher, dass er gesehen wird, dass er gehört wird. Also er geht natürlich nicht zu Veranstaltungen, wo er Hände schütteln muss oder so, aber er empfängt sogar auch anstehende Botschafter persönlich. Ja. Also er versucht ganz klar zu demonstrieren, ihr könnt auf mich zählen, ich bin auch trotz meiner Krankheit eigentlich da und mache meinen Job.
Ja. Die Videobotschaft von Kate war ja so wichtig, weil sie sich damit gezeigt hat, der Bevölkerung, aber eben auch ihren Anhängern und Fans weltweit. Und vielleicht hilft das auch, diese absolut wilden Spekulationen und Gerüchte in den sozialen Medien und im Internet einzufangen, wie ihr Zustand wirklich ist. Da muss man nur schauen, was passiert jetzt, wenn ihre Behandlung länger dauert, wenn die 6 oder 9 oder wie auch immer Monate dauert. Entsteht dann wieder so ein Informationsvakuum und in den sozialen Medien geht es wieder durch die Decke? Oder ändert da der Kensington Palast seine Kommunikationsstrategie und macht es vielleicht doch ähnlich wie der Buckingham Palast, dass sich eben dann Kate auch ab und zu zumindest mal zeigt?
Und das alles verfolgen wir natürlich sehr genau und werden darüber berichten, auch in diesem Podcast.
Dann kommen wir zu Julian Assange. Das hattest du ja auch schon angekündigt, Christoph. Eine wichtige Entscheidung vor wenigen Tagen. Es geht nach wie vor um die Frage, kann der WikiLeaks-Gründer ausgeliefert werden an die USA, ja oder nein? Und das wird jetzt erstmal verschoben. Wieso denn?
Das ist eigentlich eine Entscheidung, die ich so nicht erwartet habe. Es fehlen dem Gericht noch Informationen an insgesamt 3 offenen Punkten. Und diese sollen jetzt nachgeliefert werden durch die US-Seite. Da ist zum einen die Zusicherung, dass Julian Assange die Rechte der US-Verfassung so zugestanden werden, wie auch US-Bürgerinnen und Bürgern. Und es soll ausgeschlossen werden durch die US-Seite, dass ihm die Todesstrafe droht. Das ist eigentlich ein ganz mechanisches Abfragen von Dingen, um beispielsweise sicherzustellen, dass ein Abkommen zwischen Großbritannien und den USA nicht gebrochen wird, in dem geregelt ist, wem die Todesstrafe droht, der darf nicht ausgeliefert werden. Also es sind sehr juristische Vorgänge, die wir da jetzt eigentlich erleben, aber die Debatte wird jetzt eben nochmal nach hinten verschoben. In den nächsten 3 Wochen dürfen die US-Behörden dazu Unterlagen einreichen, Stellungnahmen abgeben und dann soll es nochmal eine Anhörung geben am 20. Mai und dann könnte es soweit sein, dass wir dann eine verbindlichere Entscheidung sehen, dass wir dann ein Urteil sehen, was möglicherweise bedeutet, dass Julian Assange ausgeliefert wird.
Also die Frage wäre ja auch, wenn er dann tatsächlich abgeschoben würde. Und das stellen ja seine Anhänger, seine Frau, seine Sympathisanten als den absoluten Super-GAU dar. Ob das wirklich alles so kommen würde, wie es ausgemalt wird. Wenn man sich das Schicksal von Chelsea Manning anguckt, die ja im Rahmen der WikiLeaks-Enthüllung eben die USA sich gegriffen haben, die vor Gericht kam, die im Gefängnis saß und dann aber begnadigt wurde. Angesichts dessen, was Assange schon hinter sich hat, wäre auch durchaus denkbar, dass das in den USA dann relativ schnell gehen könnte, wenn er ausgeliefert würde.
Auf der anderen Seite befürchtet ja das Team von Assange, dass Zusagen, die gemacht werden von den Amerikanern, möglicherweise gar nicht gehalten werden. Und interessanterweise hat da auch Amnesty International Befürchtungen, dass Garantien, die vorab abgegeben werden, also wie wird er behandelt und so weiter und so fort, dass die Versprechungen am Ende nicht eingehalten werden und verweisen darauf, dass man sich darauf nicht verlassen könne. Und insofern herrscht dann nach wie vor sehr, sehr große Nervosität und dieser Termin im Mai wird dann sicherlich wieder sehr groß und bedeutend.
Ja, ich glaube das auch. Also wir haben ja schon Zusagen der US-Seite beispielsweise, was die Behandlung in den USA angeht. Da war ja auch vor Gericht verhandelt worden, dass ihm möglicherweise eine Behandlung droht in den USA, die er gesundheitlich nicht überstehen würde. Und da gab es Zusagen, aber die finde ich sehr weich formuliert. Mhm. Da kann man viel reininterpretieren und das war eigentlich auch die Befürchtung der Verteidigung von Julian Assange. Und dieses Verfahren, was ihm in den USA droht, das kann halt einfach sehr, sehr lange dauern. Er ist schwer krank, hat Depressionen, ihm geht es aber auch körperlich nicht gut. Und deshalb ist die Befürchtung seiner Frau Stella Assange, dass er ein längeres Verfahren dort schlicht nicht überlebt. Und es gibt ja noch diesen Vorwurf, sie sagt, die CIA unter Mike Pompeo hat versucht oder hat Pläne ausgearbeitet, wie man ihn aus dem Weg räumen, wie man ihn töten lassen kann. Das sind harte Vorwürfe. Die sind damals über einen Pressebericht auch untermauert worden mit sehr, sehr vielen Quellen. Also das muss man schon ernst nehmen. Und in der Tat könnte er zum Beispiel nach einer Verurteilung in den USA nach Australien ausgeliefert werden, wo er dann eigentlich relativ schnell auf freien Fuß kommen könnte. Aber wenn dieses Verfahren eben so lange dauert und er dort in schrecklichen Bedingungen inhaftiert ist, dann ist das eben eine andere Sache, als wenn wir es mit einem gesunden Menschen zu tun hätten. Ja, das sind so die Gedankenspiele, die man natürlich in dem Zusammenhang immer wieder machen muss, um einschätzen zu können, wo stehen wir da in diesem Verfahren.
Wenn das Ganze Abschreckung haben soll, dann muss man sagen, die ist jetzt schon total. Dafür bräuchte es überhaupt keinen Prozess mehr, keine Verurteilung mehr, gar nichts mehr. Ja. Julian Assange sitzt ohne Verurteilung im Hochsicherheitsgefängnis seit vielen Jahren und rottet da vor sich hin, um mal die Formulierung seiner Frau zu benutzen. Also mental und körperlich geht es ihm nicht gut oder immer schlechter. Und insofern, wer sich überlegt, geheime Informationen zu veröffentlichen, der hat jetzt schon begriffen, was das bedeuten kann.
Ja, der ist seit 12 Jahren nicht mehr vor der Tür gewesen, seit er sich 2012 in die Botschaft geflüchtet hat. Ja. Damit hat er schon viel abgesessen.
Auch diesen Fall werden wir natürlich weiter beobachten und dazu berichten. Und jetzt kommen wir, ja, wie schon angekündigt, Imke, zu deinen 5 Jahren, die wir so ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Du verlässt uns, du musst gehen. Nach 5 Jahren endet dein Vertrag für die ARD in London, so wie alle unsere Verträge meistens auf 5 Jahre begrenzt sind. Bist du ein bisschen wehmütig?
Klar, da wollen wir gar nicht tiefer drauf einsteigen. Das ist gar nicht gut. Lass uns die heitere Seite feiern.
Ja, sehr gerne.
Ich gehe mit weinenden Augen, klar.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Oh, yay! Hört, hört, ihr Leute.
Oh, yay! I bid you all warmly welcome to the ancient and beautiful city of Chester.
David Mitchell ist der Town Crier, der Stadtschreier von Chester.
Du hast schon unglaublich viele unterschiedliche interessante Personen getroffen, oder?
Ja, wirklich. Da habe ich aber auch die Bandbreite hier geliebt, die man als Korrespondent oder Korrespondentin in Großbritannien hat, weil wir ja wirklich alles abdecken. Also sowieso natürlich den politischen Bereich, viel Wirtschaft auch, die Royals, Kunst und Kultur, die Premier League. Und dann taucht man eben ab und zu auch mal so richtig in die Gesellschaft ein und stößt ja immer wieder auf herrlich traditionelle Dinge, die es in dieser tausendjährigen Monarchie gibt. Meine Schwester kann sich gar nicht darüber beruhigen, dass ich angeblich den Schwanenflüsterer getroffen habe, der aber gar nicht flüstert. Der ist einfach der Schwanenbeauftragte ihrer Majestät oder mittlerweile seiner Majestät. Aber hier in Chester war das genauso ein kurioser Fall. Also der Stadtschreier, der angeblich eben die Neuigkeiten unters Volk bringt, jetzt natürlich mehr so die Touri-Attraktion ist. Aber es war eine ganz tolle Begegnung und man taucht dann eben auch so ein in die Geschichte. Wie ist das früher gelaufen? Was hat er zu sagen gehabt und so weiter? Es war sehr schön.
Du hast dich ja auch mit Politik beschäftigt. Du hast den Brexit aus nächster Nähe beobachten können. Ich kann mich noch erinnern, wie wir ein Gespräch vereinbart haben mit dir. Du warst in Dover. Es war der Jahreswechsel 2019 und du warst vor Ort. Und wir wollten natürlich gerne wissen, wie sieht das denn da jetzt aus mit dem Brexit? Was hat das für Auswirkungen auf die Handelsströme? Wie schwierig war das für dich, die Punkte herauszufinden, wo die Politik stattfindet, wo wir die Geschichten erzählen können, wo wir das transportieren können, was gerade passiert, so dass alle das verstehen?
Also beim Brexit und Dover war es natürlich leicht, weil man vor Ort war und hat eben dann geschaut, fahren überhaupt Laster? Ich habe mit Lastwagenfahrern gesprochen, die mir ihr Leid geklagt haben. Da war das leicht. Ansonsten war das in Großbritannien nicht immer so unkompliziert, überhaupt an die Politiker ranzukommen. Also wenn man jetzt mal zur Macherseite will, mit denen sprechen, warum tut ihr dies oder das? Da war es viel schwieriger, Kontakte zu knüpfen, als ich mir das vorgestellt hätte. Das heißt, man ist dann eher wirklich wieder zur betroffenen Seite gegangen und hat in der Bevölkerung das Ohr an die Schiene gelegt. Wie geht es euch? Was bedeutet die Politik für euch? Und so weiter. Und hat dann eher persönliche Geschichten erzählt. Häufig auch interessanter natürlich von der journalistischen Perspektive aus. Und trotzdem hätte man ja gerne auch mal das harte Politiker-Interview geführt. Aber da waren wir häufig wirklich auf die Kollegen der BBC angewiesen.
Ist dir dieses politische System vertraut geworden? Hast du es verstanden? Und wie würdest du es beschreiben, wenn du es vergleichst mit Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Ist es mir vertraut geworden? Sicherlich nicht in allen Bereichen, weil es schon auch kompliziert ist und weil eben vieles historisch bedingt ist. Und da steigt man dann auch nicht so ohne weiteres durch. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir Entscheidungen im Parlament hatten und erstmal wusste keiner, wie es weitergeht. Und dann wird irgendein Act von 1400 weiß nicht wie rausgekramt und dann geht es auf der Basis weiter, wo man denkt, okay.
Das hat aber dann in dem Moment, glaube ich, auch viele britische Kolleginnen und Kollegen
überrascht. Ja, und das wäre natürlich in Deutschland anders gewesen. Ansonsten hat sich hier ja gerade unglaublich viel verschoben, was die Politik angeht. Und das mache ich sehr stark auch an Boris Johnson fest. So faszinierend, wie den viele gefunden haben, weil er so unkonventionell war in seiner Art und immer strubbeliges Haar und Hemd aus der Hose und so weiter. Aber der hat das Land wirklich verändert und das darf man nicht unterschätzen.
Also
seine Partei und das Land. Wenn wir uns das im Rückblick nochmal kompakt anschauen, Boris Johnson hat für den eigenen Vorteil gearbeitet. Das kann man wirklich sagen. Der hatte nicht das Wohl des Landes im Blick, sondern seine eigene Karriere, seine Macht. Er hat wiederholt gelogen, schon vor der Brexit-Kampagne, aber da ist es sehr deutlich geworden. Er hat das Parlament schamlos belogen während der Partygate-Affäre. Das heißt, da ging es auch nur um seine Interessen. Er hat versucht, internationales Recht auszuhebeln, hat plötzlich gegen Verträge verstoßen wollen, die er selber geschlossen und unterschrieben hat. Er hat das Parlament in den Zwangsurlaub, in die Zwangspause geschickt, um politischen Widerstand zu brechen. Was für eine unfassbare Selbstherrlichkeit dieses Mannes. Ja. Und dafür ist er dann ja auch abgestraft worden vom Supreme Court, der gesagt hat, das war ganz klar unrechtmäßig.
Ja.
Und Boris Johnson hat auch, das muss man auch noch dazu sagen, versucht, den ehemaligen Herausgeber der Daily Mail, das ist hier die größte rechtsgerichtete Boulevardzeitung, den ehemaligen Herausgeber dieses Blattes zum höchsten Medienaufseher zu machen. Ja. Und wenn du dir das in der Gesamtschau anschaust, Boris Johnson hat auch versucht, die Justiz zu schwächen, als unabhängige, unabdingbare Säule der Demokratie. Wenn du dir das in dieser Kompaktheit anschaust, ist klar, der Mann war so viel mehr als nur ein Clown, als der immer bezeichnet wurde, wenn er das mal gewesen wäre. Der hat wirklich seine Partei verändert und das Land verändert. Und Ich sage nicht, dass diese rechtspopulistische Verschiebung ohne ihn nicht gekommen wäre. Aber dass er eine Galionsfigur war, dass er zu großen Teilen die Welle wirklich losgetreten und geritten hat, ist völlig klar. Und deswegen an meinen letzten 5 Jahren macht sich sehr, sehr vieles fest, was die Entwicklung der politischen Landschaft angeht und damit ja irgendwie auch des Landes, an diesem Namen Boris Johnson. Der steht für den Brexit und der steht für die rechtspopulistische Verschiebung der Politik.
Ja, und jetzt ist Großbritannien eigentlich an einem interessanten Punkt, weil wir vor den Wahlen in einem Wahljahr so ein bisschen beobachten, wohin geht jetzt eigentlich die Reise.
Ja.
Die konservative Partei, die nach wie vor populistische Strömungen hat. Wir haben einen sehr rechten Flügel bei den Tories und auf der anderen Seite sehr gute Umfragewerte für Keir Starmer und Labour.
Ja, es könnte ja wirklich auf eine Labour-Regierung hinauslaufen und im Augenblick würde man Stand jetzt und mit Blick auf die Umfragen sicherlich denken, das ist sicher. Aber hier gibt es ja dieses schöne Sprichwort, in der Politik ist eine Woche eine lange Zeit.
Ja, und nichts sicher.
Und offensichtlich haben wir ja noch Monate vor uns, bis es zu einer Wahl kommt. Da kann noch viel passieren.
Tja, in dem Potpourri der Themen, die du hier bearbeiten durftest, da war ja auch viel Unterhaltsames.
Zur Krönung gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Wer für eine Keksdose 35 Pfund ausgeben will, kann im Edelkaufhaus Fortnum & Mason eine Sonderedition mit Spieluhr bekommen und der Nationalhymne lauschen.
Ja, du bist losgezogen, du hast geschaut, was der Markt so hergibt.
Ja, und war damals total erstaunt, wie viele Mugs, also Becher, immer noch mit dem Porträt der Queen verkauft wurden, wo ja. Ich dachte, Leute, jetzt muss langsam was anderes her. Jetzt ist der Sohnemann dran.
Der lange Schatten der Mutter.
Ja, Charles wird König. Aber ja, da gab es noch ganz viele Souvenirs eben mit der Queen.
Eine ganz tolle Geschichte, die du recherchiert hast, weil ich sie einfach auch wahnsinnig spannend finde. Da ging es um das koloniale Erbe. Wir hören auch da noch mal ganz kurz rein.
Die St. Mary Radcliffe Church in Bristol zählt zu den historisch und kulturell bedeutsamen Kirchen. Durch ihre Buntglasfenster fällt wunderbares Licht. Aber auf einigen dieser Fenster liegt auch ein Schatten.
Erzähl uns doch noch mal kurz, was war das für ein Schatten? Was war das für eine Geschichte?
Ja, eine absolut spannende Geschichte, zumal wenn man sich daran erinnert, dass in Bristol eine Statue vom Sockel geholt wurde von Demonstranten im Zuge dieser Black Lives Matter Demos, die wir hier in Großbritannien hatten. Es ging dabei um Edward Colston. Ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann zu seiner Zeit, aber sehr reich geworden durch den Sklavenhandel. Der hat wirklich da ganz groß mitgemischt und damit sehr, sehr viel Geld gemacht und ist gleichzeitig dann aber als Gönner und Mäzen aufgetreten, wo man natürlich heute schon wirklich einen besonderen Blick drauf werfen muss. Und der hatte für diese Kirche Fenster gestiftet.
Ja.
So, schöne Buntglasfenster, aber eben von einem besonderen Mann mit Blut an den Händen, wie man, glaube ich, ohne weiteres sagen kann. Und darüber war eine Diskussion ausgebrochen und dann ist die Kirche letzten Endes zu dem Schluss gekommen, diese Fenster auszutauschen, was auch für viel Diskussionen gesorgt hat. Und dann gab es sehr moderne Entwürfe und die Gewinnerin hat Fenster entwickelt, die wirklich sehr politisch sind. Also Jesus im Flüchtlingsboot, ja, die aktuelle Politik aufgreift und dann irgendwie übersetzt, um das Ganze für eine Kirche angemessen aufzubereiten. Und da gab es viel Diskussion drum, aber ich fand das so spannend, an dieser einen Kirche die gesamte Geschichte zu erklären. Das findet hier eben statt. Das Land hat Vergangenheit und muss sich damit auseinandersetzen, wie es mit dieser Vergangenheit umgehen will. Und zu großen Teilen passiert das eben in Großbritannien gar nicht. Man möchte sich immer noch feiern nach dem Motto, wir haben doch in der Geschichte auf der richtigen Seite gestanden. We are the good guys.
Ja.
Was wir ja zweifellos für den Zweiten Weltkrieg unterschreiben würden.
Ja.
Aber Großbritannien hat natürlich mehr Geschichte. Das Empire hat mehr Geschichte. Und müsste da auch mal ran und schauen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und noch in die Gegenwart strahlt. Und ja, das war einfach toll, das aufzugreifen und an diesem Thema quasi festzumachen.
Ja, hat mir ganz großen Spaß gemacht, als du die Geschichte damals recherchiert hast und dieses Stück mitgebracht hast. Und das war eines von vielen sehr, sehr guten Stücken, die ich in all den Jahren immer sehr gerne von dir gehört habe. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich möchte noch an ein gemeinsames Erlebnis, das wir hatten, erinnern. Und zwar, als wir letztes Jahr in Ascot waren, beim Pferderennen. Ich finde, das gehört ja in den Kanon eines jeden Korrespondenten, einer Korrespondentin, mal da gewesen zu sein.
Schade, dass wir jetzt hier keine Bildübertragung haben, oder? Es gibt nämlich Fotos.
Ja. Also wir beide mit Kleid und Hut und Handtäschchen und allem Pipapo dahin. Und wie jedes Mal, also ich bin nicht beim Wetten bewandert, du warst es auch nicht. Wir haben diesen kleinen Guide, das ist so ein Booklet, welcher Jockey in welchem Pferd mit welcher Trikotfarbe wann wo antritt. Wir haben Damen angesprochen und können Sie uns kurz mal sagen, auf was setzen wir jetzt hier? Die haben das dann kurz erklärt, dass man eben auf Sieg und Platz setzen kann. Und dann stand das nächste Rennen an. Wir sind das so durchgegangen und du hast gesagt, hier, da ist eine Frau auf dem Pferd. Das ist eine Jockey. Da setze ich drauf. Und dann hast du 10 Pfund auf die Jockey gesetzt und dann hat die das Rennen gewonnen. Und du hast deinen Einsatz vervielfacht.
Ja, ja,
es
ja,
waren über 200 Pfund, glaube ich, die du gewonnen hast.
Es waren 164. Aber okay, es war sensationell.
Ich habe dich selten so kreischen gehört.
Von nix eine Ahnung, ja. Ne, aber einfach mal gewonnen. Das war toll. Das war wirklich toll. Ein ganz, ganz schöner Tag.
Eine sehr schöne Geschichte. Eine von so vielen der vergangenen 5 Jahre. Imke, wir wünschen dir alles, alles Gute.
Danke.
Zurück in Deutschland. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. So viele schöne Geschichten. Ich bin sicher, auch viele Hörerinnen und Hörer werden dich vermissen. Sie können uns schreiben, ihr könnt uns schreiben, wenn Sie Anmerkungen haben zu unserer Arbeit, zu unserem Podcast oder wenn Sie vielleicht Tschüss sagen wollen für Imke. Dann können Sie das tun unter folgender E-Mail-Adresse podcast.london@ndr.de podcast.london@ndr.de. Und damit verabschieden sich Imke Köhler.
Ja, tschüss.
Gabi
bye,
Biesinger.
Bye, bye, Imke. Tschüss.
Und Christoph Brössel. Bis bald.
Die Klimakrise ist da. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung.
Jakob Tröst ist Bürgermeister der dänischen Insel Bornholm. Vor der Küste entstehen gigantische Windparks. Bornholm wird zur Energieinsel.
Now there's not many fish left in the Baltic Sea. So we need other industries to create workplaces. And I believe the energy island Bornholm is a historic possibility for Bornholm. And we need to catch that.
Grüne Energie als historische Chance. Arbeitsplätze für Bornholm und Strom für 3 Millionen Haushalte in Dänemark und in Deutschland.
Genau solche Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen fürs Klima, zeigen wir im NDR-Info-Podcast Mission Klima. Und wir zeigen Menschen, die den Wandel vorantreiben, auch gegen Widerstände. Wie Reinhard Schneider, Chef eines Putzmittelherstellers und Vorreiter beim Plastikrecycling.
Das eine war, dass uns am Anfang alle gesagt haben, mein Gott, das geht doch technologisch gar nicht. Das haben wir früher schon probiert und das sieht dann schlecht aus und die Qualität ist nicht ausreichend und so weiter. Naja, auf jeden Fall haben wir dann schnell rausgekriegt, nein, das stimmt alles nicht.
Mission Klima, Lösungen für die Krise. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek.
Hören Sie gern mal rein.